Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Jahreslosung ist das, was wir für dieses Jahr in einer Art und Weise brauchen, wie wir wahrscheinlich vor einem Jahr nicht gedacht haben, dass wir es so brauchen. Wir wissen alle, was im letzten Jahr passiert ist und wie der Krieg so nahe an uns herangekommen ist, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und da will uns dieses Wort Mut machen: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich frage mich manchmal, was Menschen machen, die diese Hoffnung nicht haben. Die wissen, ich muss mich an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Kinder Gottes haben den Vorteil, dass sie wissen, es mag sein, wie es will, Gott steht darüber. Gott hält seine Hand über uns, er hält seine Hand unter uns, er umgibt uns von allen Seiten, wie sein Wort es sagt. Der Vers dieser Jahreslosung stammt aus einer Geschichte von Unfruchtbarkeit. Kinderlosigkeit ist ja ein Problem, mit dem doch immer wieder Ehepaare zu leiden haben und viele Anstrengungen unternehmen, dass es irgendwie dann doch noch ein Kind gibt. Ich bin sehr dankbar, dass wir 3 Kinder haben dürfen, dass wir 5 Großkinder haben dürfen. Es ist ein Reichtum, ein Segen. Und ich kann nachvollziehen, wenn man verheiratet ist und es gibt einfach keine Kinder, dass man einfach schaut, gibt es Möglichkeiten, eben doch noch zu Kindern zu kommen. Das war schon im Altertum so. Dort noch ganz besonders deshalb, weil der Wert und die Würde einer Frau eigentlich davon abhing, ob sie Kinder hatte oder nicht. Eine Frau ohne Kinder war ja einfach minderwertig, wurde verachtet, dachte, bei der stimmt irgendetwas nicht. Wir sehen das in Jakobs Familie. Jakob, einer der Erzväter, aus dessen Familie die 12 Stämme Israels hervorgegangen sind, da gab es unter den Frauen geradezu ein Wettrennen, wer mehr Kinder auf die Welt bringt. Und nachdem Lea und Rahel, vor allem Lea, dann keine Kinder mehr hatte und vorher Rahel, dann hat man sich ausgeholfen mit den Mägden dieser Frauen. Das war damals nicht anstößig. Das waren im Prinzip Leihmütter, könnte man sagen. Die Kinder dieser Mägde, die gehörten den Herrinnen. Die gehörten Rahel und Lea. Der Vers, der die Jahreslosung ist, die steht in 1. Mose 16. Und in 1. Mose 15 wird Abraham ein Sohn verheißen. Abraham war kinderlos. Er war schon ziemlich betagt, wahrscheinlich um die 75 herum. Und seine Frau war nicht viel jünger und es gab einfach keine Kinder. Und Abraham sagt dann Gott, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und Gott sprach dann zu Abraham, Kapitel 15, Vers 4, dieser Eliezer soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und dann lässt er ihn hinausgehen und sagt ihm, schau mal gegen den Himmel, zähle die Sterne, wie weit kommst du? Und dann sagt Gott, weißt du, so zahlreich wie Sterne am Himmel sind, so sollen deine Nachkommen sein. Und dann steht das große Wort in Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn. Das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ich verstehe den Vers so, ein gerechter Mensch ist ein Mensch, so wie Gott ihn haben möchte. Und Kennzeichen eines gerechten Menschen ist, dass er einfach Gott vertraut. Das ist das, was Gott bei uns suchen möchte. Immer wieder, dass wir ihm vertrauen. Aber dann gingen so die Jahre ins Land. Und nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten, Abraham und seine Frau, da fragte sich Sarah, ja, also Gott hat uns doch diese Verheißung gegeben, ja, vielleicht müssen wir dem ein bisschen nachhelfen. Vielleicht will Gott, dass wir auch etwas machen. Ich meine, es gibt ja manchmal Gebete, die wir beten und die wir gleich selber erhören können, oder? Und dann gibt es andere Dinge, die wir eben nicht erhören können. Aber hier hat Sarah überlegt, ja, vielleicht soll es eben so gehen, wie das üblich ist. Also wenn ich keine Kinder bekomme, dann gebe ich meine Magd dem Abraham. Und das taten sie dann. Und da sieht man auch schon ein bisschen einen Unterschied. Abraham hat sein Problem mit Gott besprochen. Von Sarah lesen wir das nicht. Sie hat einfach menschlich überlegt, wie das eben in dieser Kultur üblich war, und hat dann diese Hagar, ihre Magd, dem Abraham zur Frau gegeben. Diese Hagar, das war eine ägyptische Magd. Abraham und Sarah sind ja während einer Hungersnot nach Ägypten gereist, wie das später immer wieder der Fall war. Ist auch ein zweites Mal gegangen. Sein Sohn Isaac ging nach Ägypten, als es Hungersnot gab. Und die Söhne Jakobs gingen nach Ägypten. In Ägypten gab es einfach immer etwas zu essen. Bei der ersten Ägyptenreise hat Abraham ja seine Frau als Schwester ausgegeben. Er hatte gedacht, meine Frau ist so schön, meine Frau wird ganz sicher Begehrlichkeiten erwecken unter diesen Ägyptern und die werden mich umbringen, damit sie an meine Frau kommen. Und so hat er gesagt, sie sei seine Schwester. Es war seine Halbschwester. Ganz gelogen hat er nicht, aber in dieser Situation war es eben eine Lüge. Und haben tatsächlich die ägyptischen Oberen diese Sarah ins Haus geholt und dann hat sich herausgestellt, dass da etwas nicht stimmt. Und am Schluss hat dann der Pharao Abraham mit vielen Geschenken wieder zurückgeschickt und da heißt es, da waren auch Mägde dabei. Und vermutlich ist Hagar eine dieser Mägde gewesen, die da mit Abraham aus Ägypten zurückgekehrt ist. Diese Hagar wird dann schwanger und es heißt, Kapitel 16, Vers 4, als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Sie ist ihr also in den Kopf gestiegen. Sie hat wahrscheinlich nicht mehr einfach auf jeden Wink des kleinen Fingers ihrer Herrin gehorcht, hat quasi rebelliert, hat sich vermutlich nichts sagen lassen. Ich muss mir von der doch nicht alles gefallen lassen. Sarah beschwert sich bei Abraham und so ganz verstehe ich es ja nicht, aber... Und doch wieder, Abraham stellt sich auf die Seite seiner Frau und sagt, mach du mit ihr, was du willst, es ist deine Magd. Und Sarah schickt Magd, diese Hagar, demütigen, heißt es. Und wie das ausgesehen hätte, steht nicht genau, jedenfalls ist diese Hagar geflohen. Vermutlich ist sie Richtung Ägypten geflohen. Abraham ist ihr nicht nachgelaufen. Und in der Wüste heißt es, dass der Engel des Herrn sie fand, bei einer Wasserquelle in der Wüste. Engel des Herrn, da gibt es Ansichten, es könnte Jesus im Alten Testament gewesen sein. Es gibt so Hinweise, wo man den Eindruck hat, das war nicht einfach ein Engel, ein geschaffenes Wesen, unter anderem auch deshalb, weil der Engel nachher zu dieser Frau sagt, in Vers 10, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Er sagt nicht, Gott wird deine Nachkommen mehren, sondern ich werde mehren. Und da hat man manchmal den Eindruck, wie wenn der Engel des Herrn nicht einfach ein gewöhnlicher Engel gewesen wäre, das schon gar nicht, aber vielleicht auch kein Erzengel, von dem wir lesen. Im Judasbrief ist vom Erzengel Michael die Rede, wahrscheinlich war Gabriel ein Erzengel, aber wir wissen es nicht. Einfach ein hoher Engel kam da zu dieser Hagar. Und er spricht sie an und sagt, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Und es gibt wenige Bibelstellen in der Bibel, wo ein göttliches Wesen einen Menschen eine Frau anspricht. Wisst ihr, wo Engel oder Jesus eine Frau direkt mit Namen angesprochen hat? Maria? Jawohl. Wie? Am Grab hat Jesus Martha angesprochen, genau, und da bei der Geschichte Maria und Martha, da spricht Jesus sie auch mal, Martha, Martha, du hast viel Mühe, oder? Aber sonst finden wir selten einmal, dass ein göttliches Wesen, ich zähle jetzt Jesus auch dazu, eine Frau mit Namen anspricht. Aber hier geschieht das. Da spricht dieser Engel diese Frau mit dem Namen an. Man sagt, der Name sei das liebste Wort, das ein Mensch hört. Und deshalb gebe ich mir immer Mühe, die Namen zu merken. Ich merke langsam, dass ich auch älter werde. Es gelingt mir nicht immer, aber ich gebe mir wirklich Mühe. Und es ist mir manchmal peinlich, wenn mir ein Name nicht einfällt. Und der Engel, der stellt eine Frage und sagt, wo kommst du her? Wo willst du hin? Das hat er natürlich schon gewusst. Das, wisst ihr, das ist so eine, Entschuldigung, Manuela, eine Lehrerfrage. Oder die Lehrer stellen Fragen, die sie selber beantworten können. Ja, ich gehöre auch ein bisschen zu den Lehrern. Ich habe auch oft Fragen gestellt, die ich eigentlich selber beantworten könnte. Gut, wie auch immer, es ist ganz gut, dass der Engel dieser Frau eine Frage stellt. Und manchmal ist es gut, wenn man anderen Menschen auch Fragen stellt, dass man sich überlegen muss. Dieser Engel fordert Hagar zu überlegen, ja, was mache ich eigentlich da? Was ist eigentlich meine Perspektive? Wo will ich eigentlich hin? Vermutlich ist sie einfach mal davongelaufen, dass sie weg war, aber wahrscheinlich hat sie nicht so genau gewusst, wie das gehen soll. Ich meine, als schwangere Frau da einfach weggehen, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen unüberlegt. Und der Engel gibt dann dieser Frau einen Auftrag und sagt, kehre um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Geh zurück. Nimm das auf dich. Mir ist da 1. Petrus 2, Vers 18 in den Sinn gekommen, wo Petrus den Sklaven unter den Christen sagt, sie sollen ihren Herren untertan sein, sie sollen ihnen gehorsam sein, nicht allein den Gütigen und Gelinden, heißt es in der alten Übersetzung. Ich habe gerade das Neuere nicht im Kopf, also den Herren, die gut für euch schauen, sondern auch den Wunderlichen, also den komischen Herren, sollen sie untertan sein. Und genau das sehen wir hier schon im Alten Testament. Geduld heißt darunter stehen, sich darunter stellen. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf, geduldig zu sein, Lasten zu tragen, die Gott uns auferlegt, nicht davon zu laufen. Und der Engel gibt dieser Frau eine Verheißung. Sie wird einen Sohn gebären. Das wusste sie wahrscheinlich nicht. Das hätte ja auch eine Tochter sein können. Aber der Engel sagt ihr, du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael oder Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Ismael heißt Gott hat gehört. So soll dieser Sohn genannt werden. Und wie wir dann später sehen, in Vers 15 hat Abraham das offenbar berücksichtigt. Der Engel sagt, du, Hagar, sollst ihn Ismael nennen. Und in Vers 15 lesen wir, Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Es wird ein wilder Sohn sein, verheißt dieser Engel. Es wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Kannst du schnell abstauen da? Wasser, wo mir fehlt, Doris. Danke. Es gibt eine Überlieferung unter den Arabern, dass die Araber von Ismael abstammen, von zwei Söhnen von Ismael. In der Bibel habe ich das so direkt nicht gefunden. Und Abraham hat auch eine Verheißung bekommen für Ismael. In Kapitel 17, Vers 20 heißt es, siehe, ich habe ihn gesegnet, diesen Ismael, und will ihn fruchtbar machen und über alle Massen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Es gibt so die Ansicht, dass das Problem, das heute Israel mit den Arabern hat, dass das hier die Wurzel hat. Also hätte Abraham der Sarah nicht gehorcht, hätte er nicht einen Sohn gezeugt mit dieser Hagar, dann gäbe es das Problem Israel und Araber nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Und dann sind es einfach andere Völker dort, bin ich überzeugt. Ich sehe eigentlich natürlich diese Aussage, er wird ein wilder Mensch sein, aber eben Gott selbst sagt, ich will ihn zu einem großen Volk machen. Also obwohl der Weg nicht richtig war, den da Abraham eingeschlagen hat, segnet offenbar Gott diesen Weg hinterher. Und dann, wie reagiert Hagar? Es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo der Mensch Gott einen Namen gibt. Und zwar aufgrund der Erfahrung, die sie gemacht hat. Sie sagt, Gott hat mich in meiner Not gesehen. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der meine Not sieht, der meine Situation sieht. Das ist so, wenn ich so die Bibel von vorne an durchlese, bis hierhin, ist das irgendwie die persönlichste Art, wie Gott mit einem Menschen umgegangen ist. Wir lesen, dass Gott nach dem Sündenfall Adam und Eva Kleider gemacht hat. Das war ein Zeichen der Fürsorge Gottes. Wir lesen, dass Gott mit Noah gesprochen hat und ihn gerettet hat. Da ging es um die ganze Welt. Abraham lesen wir, dass er den Befehl bekam, auszuwandern aus seiner Heimat. Und hier haben wir das Problem einer Einzelperson und erst noch einer Ägypterin. Ich finde das gewaltig, wie Gott sich um diese Frau kümmert, durch den Engel, wie Gott sich die Not dieser Frau zu Herzen gehen lässt. Und diese Hagar gehorcht dem Engel und geht zurück. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich weiß nicht, welche Herausforderungen ihr schon seht am Horizont des neuen Jahres, ob ihr schon Schönes oder eher Schwieriges erwarten könnt und wisst. Es ist ja gut, wenn man vieles gar nicht weiß, was kommt. Es genügt dann, wenn es da ist. Bei uns persönlich ist es die Wohnungssuche. Wir möchten gerne ins Tösttal ziehen, nach Turbental, suchen dort eine Wohnung. Aber bei meinem Einkommen liegt einfach nicht alles drin. Wir können nicht irgendeine Wohnung mieten. Und wisst ihr, wir haben kein Recht darauf, dass Gott für uns sorgt. Und dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt. Und das bin ich mir immer wieder bewusst. Wir lesen in Hebräer 11, wie viele Menschen Gottes Hilfe erlebt haben. Aber am Schluss heißt es, dass viele eben ein Leben gelebt haben, wo es kein Happy End gab. Wo sie gestorben sind. Und deshalb bin ich mir immer wieder bewusst, ich habe kein Recht auf eine preisgünstige, schön, ruhig gelegene Wohnung, wie wir jetzt eine haben. Ich wüsste nicht, womit ich mir ein Recht erkauft haben sollte. Was ich gemacht haben sollte, dass Gott in meiner Schuld steht und mir jetzt eine solche Wohnung geben muss. Ich kann nur sagen, ich kann nur vertrauen und den Herrn bitten, dass er uns so etwas schenkt. Und wenn er es dann nicht tut, ja nun, er ist der Herr. Und in dieser Haltung lebe ich persönlich. Aber manchmal macht es mir schon ein bisschen Sorge, wenn ich da die Mietpreise sehe. Und die Mietpreise sind ja in der heutigen Zinssituation so, dass die Chance eher so ist, dass die Zinsen steigen, als dass sie fallen. Ich muss einfach auch vertrauen. Ich weiß nicht, was deine persönliche Sorge ist für das neue Jahr. Aber eines möchten wir, wie es Ulrich Pfeiffer gesagt hat, wir wollen auf Jesus sehen. Wir wollen vertrauen, dass so wie er es führt, es recht macht. Im alten VFMG-Liederbuch hat es ein Lied, das habe ich immer gern gesungen, wie er es macht, ist's herrlich, wird's heilsam mir sein. Darauf wollen wir vertrauen. Gott sieht dich, Gott sieht mich, Gott sieht uns. Aber das heißt nicht, dass es einfach problemlos und so sanft wie durch Watte hindurchgehen wird. Aber auch wenn schwere Zeiten kommen, dürfen wir wissen, Gott ist ein Gott, der uns sieht. Das Zweite, was wir lernen wollen, in Vers 13 heißt es, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch da merken wir übrigens, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Da hat man einfach den Eindruck, der Engel des Herrn sei nicht einfach so vielleicht eben noch höher als ein Erzengel, aber ganz genau sagt uns die Bibel das nicht. Dann heißt es weiter, denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Der Satz ist ein bisschen schwierig zum Übersetzen aus dem Hebräischen. Es gibt da verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, aber ganz ähnlich lesen wir das auch, wo Mose Gott gesehen hat, er konnte ihm nur hinterher schauen. Und mir hat das gesagt, manchmal sehen wir die Hand Gottes erst hintendrein. Erst hinterher. Das größte Beispiel in dieser Hinsicht ist wahrscheinlich, das mir in den Sinn gekommen ist, ist Josef in Ägypten. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Er war vermutlich etwa 17 Jahre alt, als er da nach Ägypten kam. Er war 30, als er aus dem Gefängnis einen rasant steilen Aufstieg machte als Zweiter des Pharao, also vom Gefängnis gleich auf die zweithöchste Stufe im Land. Er war 30. Und dann kamen sieben gute Jahre. Da war er 37, war schon 20 Jahre in Ägypten, mehr als die Hälfte seines Lebens. Und dann kam die Hungersnot in Israel. Seine Brüder kamen, ich weiß nicht, war es im ersten Jahr der Hungersnot, im zweiten oder im dritten, das steht nicht so genau. Aber über 20 Jahre lang war wahrscheinlich Josef nicht klar, warum er mit 17 nach Ägypten verkauft werden musste. Aber dann wurde es klar. Und er hat das seinen Brüdern auch gesagt. Wisst ihr, ihr habt es böse gemeint mit mir, aber Gott meinte es gut mit euch. Und Gott hat das gebraucht, dass ihr jetzt nicht verhungern müsst. Das ist das Zweite, was mir da wichtig geworden ist. Die Hand Gottes sieht man oft erst hinterher. Wenn man drin ist, hat man manchmal vielleicht den Eindruck, ja, wo ist Gott? Und ich kenne Menschen, die sind vom Glauben weggekommen, weil sie in ihren Problemen einfach die Hilfe Gottes nicht so erlebt haben, wie sie gedacht haben, sie müsste eigentlich geschehen. Und oft sieht man das erst hinterher, wie Gott führt, wie Gott alles leitet, wie Gott seine Hände im Spiel hat. Corrie ten Boom hat einmal dieses Beispiel gebracht. Corrie ten Boom war eine holländische Evangelistin. Sie war im Konzentrationslager, weil sie und ihre Familie Juden versteckt hatten. Und nach dem Konzentrationslager ist sie dann umhergereist, hat von der Liebe Gottes erzählt. Und sie hat einmal das Beispiel gebracht von einem Teppich, wo man hinten einfach sieht, wie alles so verknüpft ist. Und ich weiß auch nicht, wie man das genau aussagt. Einfach hinten alles verknüpft, wo eigentlich kein richtiges Bild sieht. Auf der Vorderseite sieht man die Schönheit. Und wir sehen oft den Teppich unseres Lebens auf der hinteren Seite und sehen das schöne Bild, das es gibt, erst später auf der Vorderseite. Also das Erste, Gott sieht uns. Das Zweite, wollen wir einfach daran denken, was auch im kommenden Jahr geschieht. Oft sieht man die Hilfe Gottes erst hinterher. Und das Dritte ist, wir wollen im Glauben wachsen. Glaube ist ein Geschenk. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht glauben, dann kann man ihm nur sagen, bitte Gott, dass er dir den Glauben schenkt. Die Bibel sagt, der Glaube ist ein Geschenk. Das ist nicht einfach etwas, was man selber machen kann. Und der Glaube wächst einerseits durch Erfahrungen, die man mit Gott macht. Oft eben durch das, was man hinterher sieht. Aber diese Erfahrung ist manchmal auch zwiespältig. Es gibt eben Menschen, die fallen vom Glauben ab, weil sie die Hilfe Gottes nicht so erleben oder erlebt haben, wie sie sich gedacht haben. Also der Glaube kann durch Erfahrung wachsen. Noch besser ist es, wenn der Glaube durch die Bibel wächst. Wenn man alle die Geschichten liest, wo man merkt, Gott ist ein Gott, der uns nicht verlässt. Gott ist ein Gott, auf den man bauen kann, auf den man sich verlassen kann. Einer meiner Lieblingsverse steht in den Psalmen. Es kommt mir jetzt spontan in den Sinn. Jetzt muss ich schnell schauen, wo das ist. Wo es heißt, also wir haben viele Stellen, Psalm 25, Vers 3, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, zum Beispiel. Ah, hier, Psalm 27, harre des Herrn. Das heißt, bleibe beim Herrn, hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Solche Worte machen uns immer wieder Mut. Wenn wir die Bibel lesen, deshalb ist das etwas vom Wichtigsten für ein Kind Gottes, die Bibel zu lesen. Oder die Geschichte, neben die Geschichte von Josef. Oder auch Biografien von Christen, wo man merkt, wie Gott ihnen durchgeholfen hat. Wahrscheinlich eben auch nicht einfach so, immer so schnell, wie sie es gehofft haben. Aber so kann unser Glaube wachsen. Durch die Erfahrung, durch die Bibel und durch Biografien. Also drei Dinge nehme ich aus dieser Geschichte. Erstens, Gott sieht auch dich. Gott sieht auch mich. Er sieht deine Probleme, er sieht meine Probleme. Sie sind Gott nicht verborgen. Das Zweite, oft sehen wir es erst hinterher, wie Gott geholfen hat. Wenn wir drin sind, sehen wir das oft nicht. Und das Dritte ist, nochmals, wie Ulrich Pfeiffer gesagt hat, wir wollen auf Jesus schauen. Wir wollen darauf vertrauen, dass er uns hindurchbringt, auch wenn es nicht immer so geht, wie wir es gerne hätten. Wir wollen dabei bleiben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus hat einmal gesagt, was ich jetzt tue, das weißt du nicht, du wirst es hernach erfahren. Gott ist ein Gott, der unser Leben in seiner Hand hält, aber manches werden wir erst hinterdrein verstehen. Ich bete. Danke, himmlischer Vater, dass wir an dieser Geschichte dieser ägyptischen Magd Hagar sehen können, dass wir dir am Herzen liegen. Diese Hagar lag dir am Herzen. Du hast sie nicht einfach laufen lassen. Du bist ihr begegnet und sie hat gemerkt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und Herr, darauf wollen wir auch wir vertrauen, was du dieser Frau gesagt hast durch diesen Engel des Herrn, dass du auch unsere Situation kennst und siehst. Und lass uns darauf vertrauen, auch wenn wir es nicht sehen, wenn wir eben, wie es heißt, glaube, dass wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Manches sehen wir einfach nicht. Lass uns vertrauen, dass du unser Leben auch in diesem kommenden Jahr in deiner Hand hältst. Amen.